SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Vermüllt und leer gefischt. Wie retten wir die Meere? Am Mikrofon ist Susanne Hennen. Einst waren die Meere Grundlage und Ausgangspunkt allen Lebens. Aber der Mensch ist dabei, das weltweit größte Ökosystem fahrlässig zu zerstören. Das apokalyptische Ausmaß dieser Zerstörung zeigen Bilder von qualvoll verendeten Walen, Fischen oder Meeresschildkröten, die Plastikteile mit Nahrung verwechselt haben. Unsere Meere vermüllen. An vielen Stellen haben sich bereits riesige Plastikstrudel gebildet, dreimal größer als die Fläche Frankreichs. Aber nicht nur Plastik bedroht die Ozeane. Der Klimawandel lässt Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel und Wassertemperatur ansteigen. Das Wasser übersäuert und der Sauerstoff wird knapp. Und schließlich bringt der weltweite Hunger nach Fisch die Fauna der Ozeane aus dem Gleichgewicht, weil Fanggründe überfischt werden, viele Arten vom Aussterben bedroht sind. Wie krank ist das Ökosystem Meer? Und welche Maßnahmen sind dringend notwendig, damit sich die Ozeane wieder erholen? Darüber diskutieren wir jetzt in diesem SWR2-Forum mit Dr. Franziska Bilz, Meeresbiologin bei der Meeresschutzorganisation Deep Wave in Hamburg, mit Klaus Ubel, Medienreferent beim Deutschen Fischereiverband und mit Professor Julian Gutt. Er ist Meeresbiologe am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Herr Gutt, Ihr Arbeitsplatz, der liegt nah am Meer. Beruflich sind Sie ohnehin viel am und auf dem Wasser unterwegs. Hat sich Ihr Blick auf Ihren Arbeitsplatz in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert? Ist er vielleicht ein wenig sorgenvoller geworden?
Der direkte Blick hat sich natürlich nicht maßgeblich verändert, wenn man mal davon absieht, dass die Aktivitäten an der Küste immer mehr zunehmen, Tourismus, Hafenanlagen. Aber was die wissenschaftliche Arbeit anbetrifft, so hat sich doch bei mir so einiges geändert. Ich habe eigentlich angefangen, Fischereibiologie zu studieren und das auch abgeschlossen. Aus dem Grund, weil ich dachte, und das denke ich auch heute immer noch, natürlich kann man Fische dem Meer entnehmen, um sie zu essen. Dann habe ich mich der Grundlagenforschung gewidmet in der Antarktis, aber zunehmend macht natürlich auch wissenschaftlich die Veränderung der Ökosysteme, insbesondere auch durch den Klimawandel, uns Wissenschaftlern große Sorge.
Frau Bilz, wenn Sie ein Problem, das die Ozeane haben, sofort ändern könnten, welches wäre das?
Oh, es gibt so viele, da ist es schwierig, eins rauszupicken und zu sagen, was ich sofort ändern würde. Aber es sind eigentlich eben viele, die dann auch zusammenspielen. Und natürlich würde ich gerne, weil das eben auch viele Auswirkungen auf den Rest der Erde hat, die Auswirkungen des Klimawandels zurückdrehen bzw. aufhalten. Ja.
Ein weiteres Problem ist die Fischerei. Herr Ubel, die Fischerei gilt zum einen als Mitverursacher der Misere, da sie zur Überfischung der Weltmeere seit Jahrzehnten beiträgt. Aber sie ist auch leidtragender, denn dem Gewerbe stehen durch den schlechten Zustand der Meere schwere Zeiten bevor. Welche Bewertung ist Ihrer Meinung nach zutreffender?
Also ich glaube, dass die Fischerei gar nicht so schlecht dasteht. Gerade hier in Europa haben wir große Fortschritte gemacht bei der Bekämpfung der Überfischung. Natürlich haben wir früher irgendwann mal gedacht, die Meere sind unerschöpflich. Aber das haben wir spätestens in den 70er Jahren gemerkt, dass es nicht so ist. Und es hat gedauert, bis wir gegengesteuert haben. Aber spätestens seit Anfang der 2000er Jahre gab es hier in der europäischen Fischereipolitik Langzeitmanagementpläne. Und so konnten wir viele Bestände nach und nach wieder aufbauen. Und der Grad der Überfischung ist deutlich zurückgegangen. So galten 2003 noch 94% der Fischbestände als überfischt. Diese Zahl ist deutlich unter 40 gesunken. Und wenn man das mal auf die Anlandungen umrechnet, da die großen Bestände zuerst besser gemanagt worden, sind wir bei den Anlandungen mittlerweile im Nordostatlantik bei über 90% aus nachhaltig bewirtschafteten Fischbeständen.
Jetzt ist es richtig, die Fischbestände haben sich teilweise erholt, aber Ihren Optimismus, Herr Ubel, den teilen ja nicht alle. Nach Einschätzung des Weltbiodiversitätsrates, der vor wenigen Wochen in Paris getagt hat, ist das Hauptproblem der Ozeane weltweit gesehen immer noch die Überfischung. Und die Bestände, die als stark oder völlig überfischt gelten, die liegen bei rund 35%, aber 60% stehen hart am Rande. Auch in Europa im Mittelmeer sieht es nicht anders aus. Müssten da nicht auch aus wirtschaftlicher Sicht immer noch alle Alarmglocken schrillen und sagen, wir müssen dringend weitermachen?
Das stimmt so nicht ganz. Nicht 65% stehen hart am Rande, sondern 60% der Fischbestände werden laut FAO nachhaltig bewirtschaftet.
Also der WWF sagt, sie stehen hart am Rande. Aber
ja, das sagt die FAO aber nicht. Die FAO sagt ganz klar, Das ist der maximal nachhaltige Dauerertrag. Das ist das Ziel einer nachhaltigen Fischereipolitik, das wir haben wollen. Das trennt die FAO ganz klar. Das eine ist das, was wir wollen, und das andere, die Überfischung, ist das, was wir nicht wollen.
Herr Gutt, sehen Sie das ähnlich optimistisch?
Ich sehe das nicht besonders optimistisch, weil 35% überfischte Bestände ist ja immer noch sehr viel. Und bei den nachhaltig befischten Beständen ist auch immer noch die Frage, ob dieses Optimum, was man aus dem Meer bei diesen Beständen rausholen kann, ob das eingehalten wird oder ob die Quoten, die offiziell vergeben werden, diesen Wert, der von Wissenschaftlern berechnet wird, überschritten wird. Oder ob er eben eingehalten wird. Oder es kommt noch obendrauf die illegale Fischerei und die gar nicht gemanagte Fischerei, sicherlich weniger in unseren europäischen Gewässern. Die soll 33% der gesamten weltweiten Fischerträge ausmachen. Und die Folgen von dieser illegalen Fischerei sind überhaupt noch gar nicht absehbar.
Jetzt bleiben wir aber erstmal bei der legalen Fischerei und da bei den Fangquoten. Herr Gutt, wie werden die normalerweise erstellt?
Ja, die werden berechnet aufgrund der Fänge in den vergangenen Jahren, in den zurückliegenden Jahren, aufgrund von biologischen Parametern, wie schnell wächst so ein Fisch, wann pflanzt er sich fort und in welchem Umfang. Da gehen viele Parameter ein, und dann kann man mit Rechenmodellen eben Vorhersagen machen, dass bei einem bestimmten Ertrag, bei einer bestimmten Fangmenge im nächsten oder auch im übernächsten Jahr der Bestand erhalten bleibt und auch darüber hinaus dann weiter diese Erträge bringt.
Und werden diese wissenschaftlichen Empfehlungen in der Regel befolgt?
Es ist dann immer ein Ringen zwischen denen, die Verantwortung auch für diese Fischbestände haben, und denen, die auf der anderen Seite möglichst viel aus den Meeren rausholen wollen. Und dann werden Kompromisse, auch auf EU-Ebene werden Kompromisse eben eingegangen. Und wenn ein solcher Kompromiss dann eben über den Empfehlungen der Wissenschaft liegt, dann sind wir jenseits dieser Empfehlungen und jenseits einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Fischbeständen.
Frau Bilz, Ihre Einschätzung, sind die Fangquoten nachhaltig ausgelegt oder ist da noch Luft nach oben?
Also vom ICES, vom Internationalen Rat der Meeresforschung, werden diese Empfehlungen ausgegeben für kommerziell genutzte Arten, wie viel entnommen werden darf, um den Bestand nachhaltig zu nutzen. Und diese Empfehlungen werden eben meist tatsächlich überschritten. Die Quoten, die dann festgelegt werden von der Europäischen Union, werden überschritten aus politischen Gründen, weil eben auch jedes Land gerne einen großen Teil dieser Bestände entnehmen möchte. Und da ist meiner Meinung nach eben keine Luft nach oben, sondern eher die Maßnahme, dass das ziemlich runterreguliert werden muss, um die Bestände auch dauerhaft nachhaltig bewirtschaften zu können und auch so Fischerei in Zukunft sicherzustellen, wenn das gewünscht ist.
Das war ja auch für 2019 so, zumindest für Kabeljau und Hering in der Nordsee liegen die Quoten jetzt wieder über den wissenschaftlichen Empfehlungen. Herr Ubel, warum fällt es der Fischerei so schwer, den Empfehlungen zu folgen?
Das muss man immer von zwei Seiten betrachten. Der ICES gibt eine rein biologische Empfehlung ab. Also der guckt sich an, wie der Fischbestand wächst, wenn ich einen bestimmten Anteil entnehme. Und die Fischereiminister müssen aber entscheiden, was hat das auch für ökonomische Konsequenzen. Und dann ist es manchmal so, dass der Wert, den der ICES angenommen hat, etwas überfischt wird, aber nie so, dass dann der Fischbestand weiter zurückgeht. Eher so, dass er sich langfristig aufbaut, aber die Fischerei dabei nicht kaputt geht.
Wenn ich da vielleicht mal einhaken darf. Ich verstehe ja dieses wirtschaftliche Argument und auch das Bedürfnis der Menschen, die an der Fischerei beteiligt sind, ihre Familien zu ernähren und so weiter. Nur zu argumentieren, dass dann die Überschreitung der wissenschaftlich empfohlenen Quoten biologisch eigentlich in Ordnung ist, dem kann ich nicht folgen. Man ist dann, wenn man diese Empfehlungen überschreitet, in einem Bereich, in dem zumindest die Gefahr besteht, dass diese Bestände wieder schrumpfen, zurückgehen und nachher auch die Erträge. Und dann kommt eigentlich das, was keiner von uns will, dass wir uns nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen.
Das stimmt auch nicht ganz. Da muss man sich wieder von Art zu Art die Empfehlung angucken. Bei einigen Arten gibt es Langzeitmanagementpläne, die baut der ICES also auch langsam auf. Bei anderen Arten gibt der ICES aber Empfehlungen, dass sozusagen übernächsten Jahr der Bestand wieder in Ordnung, also im grünen Bereich sein muss. Es gibt im ICES immer mehrere Varianten, und aber er gibt immer seine Empfehlung ab, dass er im übernächsten Jahr wieder im grünen Bereich ist, der Bestand. Wenn ich sage, der Bestand hat aber 2-3 Jahre Zeit, um wieder in den grünen Bereich zu kommen, dann kann ich auch laut ICES, auch wenn man sich diese Empfehlung genau anguckt, immer ein bisschen drüber liegen. Aber ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu weit drüber liege. Das ist richtig. Also ist das für mich immer ein Kompromiss, eine Quote.
Aber warum wird sich meist nicht an die Empfehlung gehalten? Das ist die Frage.
Nein, das stimmt auch nicht, dass sich meist nicht an die Empfehlung gehalten wird. Also in den allermeisten Fällen wird sich dran gehalten und in den letzten Jahren geht da der Trend auch eher dazu, dass sich an die Empfehlung gehalten wird. Das sah vor 10 Jahren bestimmt noch anders aus, aber heute ist es so, es gibt immer noch Bestände, wo sich nicht dran gehalten wird, aber die Marge ist jetzt, ich glaube, bei 10%, ich habe die Zahl nicht im Kopf genau.
Bei 10%
der Bestände wird ein Kompromiss verhandelt.
Also da habe ich auch andere Zahlen im Kopf, dass der ausgehandelte Kompromiss doch in vielen Beständen noch deutlich über den wissenschaftlichen Empfehlungen liegt, auch wenn nicht mehr so deutlich wie vor Jahren. Jetzt sagt der IPCC-Bericht bis Ende des Jahrhunderts einen Rückgang der Fischbiomasse um 25% voraus. Das hätte doch auch enorme Konsequenzen für die Fischer weltweit, Herr Obeln.
Das sagt er voraus, das ist richtig. Aber da muss man sehen, dass es regional große Unterschiede gibt. Es wird da ganz große Verlierer geben im tropischen, subtropischen Raum. Da geht es um die weltweit größten Fischereien wie die peruanische Anchovies. Bei uns hier oben kann man das noch gar nicht abschätzen, ob hier im Nordostatlantik die Fischbiomasse zurückgeht. Da sagen die Wissenschaftler eigentlich im Moment, hier könnte die sogar zunehmen.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Die 25% weniger Fischbiomasse, die im IPCC-Bericht für das Ende des Jahrhunderts vorhergesagt werden, beziehen sich auf das schlechtestmögliche Klimaszenario. Wenn wir uns bei der Verhinderung des Klimawandels anstrengen, dann wird das nicht so heftig ausfallen. Insgesamt ist zu berücksichtigen, das sind Zahlen aus dem Bericht, der gerade veröffentlicht worden ist vom Weltbiodiversitätsrat, dass 200 Millionen Menschen direkt von der Fischerei leben. Das sind 90% sind Menschen, die mit relativ kleinen Schiffen auf Fischfang gehen. Und 1 Milliarde Menschen nutzt Fisch und andere Meeresfrüchte als primäre Eiweißquelle. Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Wir müssen aufpassen, sehr aufpassen, dass wir nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Der Hunger in der Welt ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Das ist eine gute Nachricht, aber wir wollen nicht, dass er wieder zurückkommt.
Sie sprachen ja gerade schon die illegale Fischerei an. Man hat natürlich keine genauen Zahlen, geht davon aus, dass rund 1/3 des Fisches weltweit auf illegale Art gefischt werden. Gibt es einen Weg, wie man dem Herr werden könnte?
Das ist sicher eine ganz schwierige Angelegenheit. Was der Bericht des Weltbiodiversitätsrates auch erbringt, ist, dass 70% dieser illegalen Fischerei bzw. des Geldes für diese illegale Fischerei durch Steueroasen fließt. Nun könnte man versuchen, bei diesen Steueroasen anzusetzen und diese illegalen oder inoffiziellen Geldströme zu verhindern. Ob das machbar ist auf internationaler Ebene, weiß ich nicht. Oder ob es nicht doch besser ist, einzelne Länder, vor deren Küsten diese illegale Fischerei stattfindet, die sie vielleicht sogar tolerieren, die dazu zu bekehren, dass sie auch mal ihre Fischbestände vernünftig bewirtschaften, damit auch diese Länder in 10 und in 20 Jahren noch genug Fisch aus dem Meer entnehmen können für die nachfolgenden Generationen.
Herr Obeln, das müsste ja auch im Interesse der deutschen Fischer sein.
Ja, selbstverständlich ist das im Interesse auch der deutschen Fischer und die EU unternimmt dort auch was. Also Länder, die dann identifiziert werden, wo es diese illegalen Anlandungen gibt, die bekommen erst eine gelbe Karte, dann eine rote und dann wird mit ihnen kein Fischhandel mehr getrieben. Das müsste man vielleicht in allen entwickelten Nationen so machen. Und ich glaube, das wäre ein Druckmittel, denn die müssen ihren Fisch auch verkaufen. Und ich glaube, das wäre ein erster Weg. Und dann kann man sich mit ihnen zusammensetzen und darüber nachdenken, wie man die Fischbestände dort auch nachhaltig bewirtschaften kann. Es gibt ja positive Beispiele weltweit, dass das geht.
Frau Bilz, ein Problem, das es auch immer gab, das waren die illegalen Rückwürfe. Also dass Fisch, der gefangen, aber nicht der Norm entsprechend war, dass der wieder ins Meer zurückgeworfen wurde und dann nicht auf die Quote angerechnet wurde. Seit 1. Januar diesen Jahres gilt ja die Anlandepflicht. Das heißt, alles, was gefischt wird, muss an Land, zählt zur Quote. Wird das ausreichend kontrolliert? Funktioniert das?
Ich glaube, das ist bisher tatsächlich auch noch schwierig, das zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen, weil junge Fische tatsächlich trotzdem noch über Bord geworfen werden. um eben nicht auf die Quote angerechnet zu werden. Und da, glaube ich, langsam darauf hingearbeitet werden muss, das gut oder besser zu kontrollieren, weil durch diese Rückwürfe eben auch nicht gewährleistet werden kann, wenn es eben sehr, sehr viel Beifang ist, dass sich die beigefangenen Bestände vielleicht deswegen nicht erholen oder irgendwie gefährdet werden, wenn man gar nicht weiß, wie viel Beifang es auch ist. Und daran gearbeitet werden muss auch, dass die Netze oder die Fanggeräte eben so ausgerichtet werden, dass Beifang größtmöglich verhindert werden kann. Und da sind, glaube ich, teilweise auch Fischer in Kooperation mit Forschungsinstituten teilweise auf einem guten Weg. Aber es gibt auch einfach Fischereien, wo das überhaupt nicht wirklich gut verhindert werden kann und die Beifangquote sehr, sehr hoch ist, wie zum Beispiel bei der Krabbenfischerei. Und da kann man Beifang wenig verhindern, aber es ist auch schwierig bisher, das wirklich zu kontrollieren.
Ich möchte dem eigentlich nur beipflichten, weil egal, ob dieser Beifang wieder ins Meer zurückgeworfen wird oder ob er angelandet wird, die allermeisten dieser Tiere, ob es nun nutzbare sind oder ob es irgendwelche Krebstiere sind, die gar nicht mehr genutzt werden, nach dem Fang im Netz sind die allermeisten von diesen Tieren tot. Und das gilt es eben einfach zu verhindern.
Dazu möchte ich mal sagen, also früher war Rückwurf nicht illegal. Früher war Rückwurf das, was in der gemeinsamen Fischereipolitik stand. Da musste der Fischer zurückwerfen, wofür er keine Quote hatte oder wenn die Fische zu klein war. Das ist erst seit der Reform 2013 so, dass dieses Anlandegebot, versteht, das ist also eine absolute Rechtsumkehr sozusagen. Früher durfte ich ihn nicht anlanden, dann hätte ich eine Strafe gekriegt und heute darf ich ihn nicht mehr ins Meer werfen. Also es ist ein völlig unterschiedliches System, was wir jetzt haben. Und zu den Kontrollen, ich glaube, die EU hat eine gute Fischereikontrolle und es wird kontrolliert. Wir haben auf den großen Schiffen relativ häufig Observer an Bord, wir haben eine elektronische Logbuchpflicht, wir haben Kontrollen auf See. Also in der EU wird auch das Rückwurfgebot kontrolliert. Und was die Krabbenfischerei betrifft, da muss ich sagen, das meiste an Beifang bei der Krabbenfischerei, das sind kleine Krabben, die den Beifang tatsächlich überleben, weil die sofort durch eine Siebtrommel gehen und sofort wieder über Bord gehen. Da stirbt nichts.
Haben Sie denn das Gefühl, Herr Ubel, dass bei Ihren Fischern das auch ins Bewusstsein gedrungen ist, die Notwendigkeit, es so zu handhaben?
Da muss man wieder von Fischerei zu Fischerei unterscheiden. Bei der Krabbenfischerei, wie gesagt, ist der größte Teil des Beifangs sind Krabben. Das ist allerdings eine unquotierte Art, die darf auch zurück ins Meer. Das muss man ganz klar sagen. Bei anderen Fischereien hatten wir nie große Beifangmengen. Das sind so die Schwarmfischfischereien wie Hering, Makrele. Das sind so saubere Fischereien, da haben wir Beifangraten bei der Heringsfischerei teilweise unter 1%. Dann haben wir aber Fischereien, gemischte Fischereien, wo wir deutlich mehr Beifang haben, weil wir fischen ja in einem Ökosystem und da schwimmen die Fischarten ja nicht getrennt überall rum. Und wenn ich Plattfische in der Nordsee fange, dann habe ich nicht nur Schollen drinne, dann habe ich auch Steinbutt und Seezungen und weiß ich was drinne. Und wenn ich da eine ganz bestimmte Zielfischart habe, habe ich natürlich Beifang. Das ist einfach so. Und da lernen die Fischer jetzt gerade damit umzugehen, sich die richtigen Quoten einzutauschen, dass sie diesen Beifang auch legal anlanden dürfen. Und ich denke, das wird auch funktionieren in den nächsten Jahren.
Es ist vielleicht noch hinzuzufügen, dass bei dieser Grundschleppnetzfischerei ja auch die Tiere im Meeresboden und am Meeresboden, die nun nicht attraktiv sind, um gegessen zu werden, die leiden darunter auch erheblich unter der Grundschleppnetzfischerei. Die südliche Nordsee, das Ökosystem am Meeresboden der südlichen Nordsee, sieht heute ganz anders aus als zu einer Zeit vor 1000 Jahren, als es noch keine intensive Fischerei gab.
Wenn wir jetzt das Ökosystem an Land sieht noch viel mehr verändert aus als das im Meer.
Ja, aber das ist ja keine Entschuldigung, das im Meer auch
Nein,
so aussehen
zu lassen.
Nein, das ist
ja auch keine Entschuldigung.
Wenn wir jetzt aus Gründen der Bestandserhaltung oder auch einfach, weil weniger Exemplare da sind, weniger Fisch aus dem Meer holen können, ist dann vielleicht Aquakultur eine Lösung?
Ich bin mal irgendwo entlang der chilenischen Küste mit dem Flugzeug geflogen und dann habe ich mir gedacht, ach, was soll eigentlich diese Kritik an der Aquakultur im Meer, da werden viele Lachse gezüchtet, diese wenigen Lachsfarmen in so einem riesengroßen Meer, wenn man aus dem Flugzeugfenster guckt und dann gucke ich da runter und sehe auf einmal in manchen Fjorden wieder eine Lachsfarm neben der nächste, der ganze Fjord zugepflastert ist. Und da habe ich diese Meinung doch erheblich geändert. Das heißt, auch für diese Aquakultur gilt, dass wir nicht den Ast absägen dürfen, auf dem wir sitzen. Da darf nicht so viel Futter reingeschmissen werden ins Meer, dass die Hälfte davon nach unten auf den Meeresboden fällt und dann dort Todeszonen erzeugt. Oder so viel Antibiotika, dass der Fisch am Ende nicht mehr genießbar ist. Also auch da ist größte Vorsicht angesagt. Vielleicht ist es sogar günstiger, wenn man auch Meeresfische in geschlossenen Kreisläufen züchtet, wo man dann eine gute Kontrolle darüber hat, über die Wasserqualität, wo zu viel zugefüttert wird, dass man auch versucht, die Medikamente auf ein Minimum zu reduzieren. Vielleicht ist das sogar für die weitere Zukunft der noch bessere Weg, als die Fische im Meer zu züchten.
Also für die Energiebilanz ist das nicht der richtige Weg, weil ich dann immer pumpen muss. Ich muss Strom zum Pumpen brauchen. Und es gibt gerade eine Studie, die hat beschrieben, welches tierische Eiweiß die beste Ökobilanz hat. Und da kommen ganz klar raus, das sind Muschelkulturen im Meer und auch die Schwarmfischarten, so wie Hering, Sprotte, wenn ich die fange, die haben die beste Ökobilanz. Und da hat man eingerechnet den CO2-Ausstoß, den Energieverbrauch, die Emissionen an Nährstoffen und die Emissionen an Sachen, die sauren Regen verursachen. Und da kam raus, dass eben diese Aquakulturen an Land, diese geschlossenen Kreislaufanlagen eben nicht so eine günstige Ökobilanz haben. Ganz im Gegenteil, die von einer Wels-Aquakultur war, ich glaube, 20 Mal schlechter als die von gefangenen Schwarmfischen im Meer.
Vermüllt und leergefischt, wie retten wir die Meere? Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Über die Fische haben wir gesprochen, sprechen wir über den Müll, speziell über Plastikmüll. Meeresschildkröten, die Plastiktüten für Quallen halten, Fische, die Plastikteilchen, ganz kleine, mit Plankton verwechseln. Das ist mittlerweile Alltag. Laut Forschern schwimmen 150 Millionen Tonnen Plastik jetzt schon in den Meeren. Es gibt 5 große Müllstrudel im Atlantik, Pazifik, im Indischen Ozean, alle weit weg von uns, aber wir haben sie mitverursacht, sie betreffen uns auch. Herr Gut, welche Gefahren genau gehen von diesem Müll aus?
Ja, zum einen bleibt dieser Plastikmüll sehr lange in den Meeren, er baut sich nicht irgendwie von selber ab. Das besonders Gefährliche oder Unangenehme daran ist auch noch, dass diese Tüten, wie Sie es ja schon angesprochen haben, die Plastiktüten, andere Verpackungen und Ähnliches, als große Stücken in den Weltmeeren herumdriften und dort mit Nahrung vielleicht verwechselt werden und sonst das Ökosystem belästigen. Aber wenn sie dann zu kleinen Partikeln zerfallen, dann werden sie eben auch gefressen und mit Plankton, mit Nahrung verwechselt, gelangen dann in die ganze Nahrungskette und dann ist nicht nur der eine Fisch, der da belästigt wird oder die eine Schildkröte, die bedauerlicherweise vielleicht sogar stirbt, ist dann nicht nur betroffen, sondern das gesamte Ökosystem.
Das bedeutet ja auch einiges für die Qualität des Fisches, der dann auf unseren Tellern landet.
Nicht unbedingt, weil im Moment gibt es keine Studie, die nachgewiesen hat, dass diese Plastikartikel ins Fischfilet gelangen. Die bleiben im Magen-Darm-Trakt. Bei kleinen Fischarten wie Sprotte, Anchovies ist das ein Problem, die wir ganz essen. Die essen wir mit Magen-Darm-Trakt. Aber bei den allermeisten Fischen schneiden wir Filets. Und dann ist das nicht das Problem für uns, Fisch als Nahrung zu uns zu nehmen. Da haben wir kein Problem mit Plastik im Moment. Also bis jetzt gibt es keine wissenschaftliche Studie, die mir bekannt ist, die das gezeigt hat.
Ich würde das nicht unterschreiben. Ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass es solche Studien bereits gibt.
Also es gibt sie zumindest vom Menschen, bei dem diese Teilchen im Blut nachgewiesen wurden. Und da müssen sie irgendwie hingekommen sein.
Über die Nahrung.
Es gibt eine Studie aus der Ostsee. Da hat man sich Fischproben aus den letzten 30 Jahren genommen, die immer zum selben Zeitpunkt an derselben Stelle gefangen wurden. Und parallel hat man dazu Wasserproben genommen. Und da hat man festgestellt, dass die Plastikkonzentration weder im Fisch noch im Wasser in der Ostsee in den letzten 30 Jahren gestiegen ist. Und was drin war in den Fischen, waren zu 93% Fasern, die aus Vlies oder ähnlichen Textilien stammten, die der Mensch eigentlich als Kleidung trägt. Also das fand ich eine sehr erstaunliche Studie. Deswegen, wenn wir Menschen Plastik im Blut nachweisen, muss es nicht zwangsläufig über die Nahrung kommen, glaube ich.
Bei dieser Diskussion erinnere ich mich noch an Ihre Frage vom Beginn dieser Diskussion. Was kann man denn als erstes machen? Die Diskussion, ob jetzt Plastikpartikel in großer Menge oder in geringer Menge oder gar nicht in den menschlichen Körper durch Nahrung, durch Wasser hineingeraten, ist ja ein bisschen akademisch. Die Frage, was kann man denn direkt sofort machen, lässt sich für mich am einfachsten damit beantworten, Plastik einfach nicht mehr ins Meer schmeißen, die Meere nicht als Müllkippe zu missbrauchen. Natürlich im zweiten Schritt dann auch Plastik, überhaupt viele Plastikverpackungen zu vermeiden. Auch da gibt es Möglichkeiten. Das ist für mich ein Weg. Da können wir die ganze Diskussion, die wir eben hatten, auch dann abblasen, wenn wir eben Plastikmüll nicht mehr ins Meer schmeißen. Allerdings der Wermutstropfen dabei ist, jetzt ist schon so viel Plastik da im Meer, aber ihn rauszufischen, auch das ist eine Option, ist, glaube ich, nicht so besonders erfolgversprechend.
Also auf das Rausfischen möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Jetzt noch mal kurz auf den Ist-Zustand. Wir haben Plastik im Meer, jeden Tag wird es mehr. Sie sagen, wir müssen verhindern, dass noch mehr hineinkommt. Ich glaube, da sind wir vier uns hier sofort einig. Was müsste denn passieren?
Es ist doch ein Unding, dass wir Plastikmüll nach Malaysia verkaufen und die schmeißen es ins Meer. Das wird doch wohl durch den Gesetzgeber, wenn es jetzt nicht schon geschehen ist, zu verhindern sein. Eine Randbemerkung noch dazu, hier in Deutschland die Plastiktrinkhalme zu verbieten, das ist Symbolpolitik. Mit solchen Symbolen kann man arbeiten, aber das ist es nicht, was das Problem löst.
Brauchen wir ein generelles Plastikverbot, Frau Bilz?
Generelles Plastikverbot ist schwierig, würde ich sagen. Plastik hat ja tatsächlich viele Vorteile, warum es genutzt wird. Also beispielsweise im medizinischen Bereich oder so kann man nicht auf Plastik verzichten. Aber es gibt natürlich viele Bereiche, wo man sagen muss, Plastik ist völlig unnötig und das muss eingeschränkt oder ganz verboten werden. Andere Länder schaffen es auch, Tüten komplett zu verbieten oder, wenn es möglich ist, eben auch Einwegplastik komplett zu verbieten. Auch wenn, wie Herr Gutt richtig sagt, das trotz allem ein Tropfen auf den heißen Stein ist, Symbolpolitik, ist das was, wo dann das auch ins Bewusstsein, glaube ich, vieler Menschen dringt. Da ist einfach viel zu viel Plastik. Es gibt, sagen wir, Alternativen, wie zum Beispiel seinen eigenen Trinkbecher mitzunehmen für den Kaffee zum Mitnehmen oder Sonstiges. Und es ist aber sehr, sehr, sehr wichtig, dass es jetzt eben auch im letzten Jahr vor allen Dingen rausgekommen ist, wie viel von unserem Müll eigentlich tatsächlich verschifft wird und auf die Recyclingquote angerechnet wird. Das gilt in Deutschland als recycelter Müll. Man selber hat das Gefühl, es wird ja irgendwie alles gut recycelt, wenn ich das trenne. Und das stimmt ja so nicht. Und ich glaube, dafür sind auch so kleine Symbole wie, ich sage, ich möchte keinen Trinkhalm, doch auch wichtig, auch wenn es nur ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist.
Sie sagten es gerade, ein Problem ist aber der Müll, der schon in den Meeren drin ist. Haben wir eine Chance, das jemals wieder rauszukriegen?
Komplett mit Sicherheit nicht. Also da bin ich nicht optimistisch. Es gibt natürlich Projekte, um Teile dieses Mülls entweder gar nicht erst ins Meer gelangen zu lassen, also die an den Flussmündungen auch abzufangen oder aufzufangen, oder eben Projekte wie der Ocean Cleanup, wo man eben auch nicht genau weiß, in welcher Größenordnung das funktionieren wird oder ob es überhaupt funktionieren wird. Oder andere Projekte, wo eben auch mit Schiffen, die ganz langsam fahren und unten Netze haben, um den Müll aufzufangen. Aber es ist einfach schon so viel drin, dass man nicht sagen kann, man wird das alles rausbekommen. Vor allem auch nicht das Mikroplastik, weil es sehr klein ist. Und viel oder das meiste von dem Plastik hat sich auch schon in den Sedimenten eben abgelagert, also unten auf dem Meeresgrund. Jetzt war gerade auch der Artikel in der Zeitung, dass eben auf 10.000 Meter Tiefe wurde eine Plastiktüte gesichtet. Das kriegt man so ja nicht wieder raus. Es gibt auch so in manchen Häfen installiert kleine wie Mülltonnen, die eben auch aktiv das Wasser filtern und auch kleine Partikel rauskriegen. Das sind natürlich auch nur kleine Sachen und wird nicht das gesamte Plastikproblem im Meer lösen. Und es geht auch einfach vielerorts darum, nicht noch mehr Plastik in die Meere gelangen zu lassen, weil diese Müllstrudel und das ganze abgesunkene Plastik, das wird man da so nicht in absehbarer Zeit rausbekommen.
Ich möchte mal kurz auf diese Aktion Ocean Cleanup eines jungen Holländers eingehen. Der hat eine Barriere im Pazifik errichtet, eine sehr große, halbkreisförmige Barriere. Die Idee war, dass sich der Müll da drin verfängt und dann einfach rausgefischt und an Land gebracht werden kann. Hat nicht funktioniert bisher, weil der Müll wurde reingeschwemmt, aber auch dann wieder heraus. Und außerdem ist die Barriere an einer Stelle gebrochen. Da gab es viel Häme. Aber Herr Gutt, sind das nicht Ideen, wie wir sie brauchen? Ist das vielleicht ein Anfang oder fällt es mehr so in die Kategorie Nice Try?
Also Häme ist sicherlich die völlig falsche Reaktion. Wenn man Neuland betritt, dann muss man auch mal mit Rückschlägen leben und dazulernen bei solchen auch technikgetriebenen Vorhaben. Ich glaube, gerade weil es ja auch von jungen Leuten betrieben wird, diese Konzepte und diese Wege, man sollte da diesen Projekten Raum geben und auch das Geld geben, um sowas voranzutreiben. Parallel dazu muss man natürlich auch irgendwie die Wirtschaftlichkeit im Hintergrund behalten und sich die Frage stellen, wenn ich 1 Million oder 1 Milliarde Euro zur Verfügung habe, investiere ich dieses Geld lieber in das Wiederrausholen von Plastik aus dem Meer oder soll ich dieses Geld investieren, um das Plastik gar nicht erst ins Meer zu schmeißen, um das zu verhindern, um Alternativen zu finden. Und dann glaube ich also ganz sicher, dass das Verhindern von Plastikmüll in den Meeren der richtigere Weg ist. Aber dass man neue Wege geht und Dinge ausprobiert, die heute noch nicht funktionieren, halte ich nicht für falsch.
Man kann ja das eine tun, das andere nicht lassen. Frau Bilz sprach es gerade an, Schiffe auf hoher See, die mit tiefgelegten Netzen fahren, um Müll herauszufischen. Herr Ubel, die Fischer sind ja ohnehin oft auf Hochsee unterwegs. Könnten die sich auch an solchen Aktionen beteiligen? Gibt es da Überlegungen in die Richtung?
Also auf der Hochsee nicht, aber hier in unseren Küstengewässern, also in Nord- und Ostsee, gibt es diese Aktion, die die Fischerei zusammen mit dem NABU macht, Fishing for Litter. Und die Fischerei hat ohnehin immer alles, was sie gefischt hat, an Müll nicht wieder über Bord gegeben, sondern mit an Land gebracht. Und jetzt gibt es in den Häfen dort Boxen, wo das reingegeben werden darf. Dann wird das entsorgt, wird sortiert und dann guckt man, wo der Müll herkommt. Also solche Projekte laufen zusammen mit der Fischerei.
Das dritte große Problem, das unsere Ozeane haben, ist der Klimawandel. Der hat zur Folge, dass die Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel steigen, das Wasser erwärmt sich, der Sauerstoffgehalt sinkt. Warmes Wasser nimmt weniger Sauerstoff auf als kaltes. Es ist aber nur ein Grund dafür, dass der Sauerstoff sinkt. Gleichzeitig gibt es an vielen Stellen einen zu hohen Nährstoffeintrag. Es gibt Gebiete, Herr Gutt hat es eben angesprochen, sogenannte Todeszonen, hauptsächlich in den Tropen. Da lässt sich kaum mehr Sauerstoff an bestimmten Stellen nachweisen. Besteht die Gefahr, dass wir so ein Problem auch bei uns bald vor der Haustür haben, Herr Gutt?
Solche Zonen haben wir regelmäßig in der Ostsee, überwiegend und historisch gesehen aus natürlichen Gründen, weil der Wasseraustausch zwischen Ostsee und Nordsee nicht immer prima funktioniert, also aus ganz natürlichen Gründen. Aber je mehr der Klimawandel und auch die Verschmutzung durch den Menschen mit Nährstoffen, aus der Landwirtschaft zum Beispiel, je weiter das fortschreitet, desto mehr bekommen wir diese Zonen auch in der Nordsee. Das liegt uns nicht so fern. Was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass wir berücksichtigen sollten. Und manchmal wird es bei der ganzen Kohlenstoffdioxid-Diskussion etwas vernachlässigt. 50% des Luftsauerstoffs, den wir jetzt hier auch atmen, der wird von den Algen im Meer produziert. Und der IPCC-Bericht besagt, wenn der Klimawandel so weitergeht, unter einem schlechten Klimaszenario, werden wir 25% weniger Sauerstoffproduktion aus den Meeren bekommen. Das ist bedrohlich.
Es hört sich auch bedrohlich für die Fischerei an, Herr Ubel.
Wenn ich mir diese Todeszonen zum Beispiel in der Ostsee angucke, ja, das bringt einige Fischarten in Bedrängnis. Gerade den östlichen Dorsch, wenn er laicht und seine Eier dann sozusagen absacken in die sauerstofffreien Zonen, dann sterben die. Nun hat die Ostsee, wie Herr Gutt richtig sagte, das Problem, dass sie am Tropf der Nordsee hängt und dass sie angewiesen ist auf diese starken Salzwassereinströme von salzreichem, sauerstoffreichem Wasser. Und das haben wir leider nicht regelmäßig. Das passiert in der Regel alle paar Jahre mal. Wir hatten jetzt irgendwann einen ganz starken Salzwassereinstrom. Ich glaube, es war 2015. Der war einer der größten, seit wir diese Einströme messen, aber der hat nicht gereicht, um die Ostsee wieder richtig in einen guten Zustand zu bringen. Aber was die Nährstoffeinträge anbetrifft, da ist gerade eine Studie veröffentlicht worden, dass über die letzten 20 Jahre beispielsweise der Nährstoffeintrag in die Nordsee deutlich gesunken ist, was auch Auswirkungen hat auf die Reproduktion von Fischen, die dann eben auch nicht so gut funktioniert mehr. Aber wir wollen saubere Meere und dann werden wir auch damit umgehen.
Jetzt ist es aber so, dass die Wassertemperatur ja ansteigt und die Vorhersage ist, wenn wir diesen Trend nicht umkehren, dann wird es Hering und Kabeljau in unseren Gewässern eher zu warm werden. Werden dann andere Fische kommen, die stattdessen gefischt werden können, Herr Ubel?
Das können wir jetzt schon teilweise beobachten, dass wir Fische in der Nordsee haben, die früher hier nicht vorgekommen sind. Und Hering und Kabeljau werden dann wahrscheinlich weiter in den Norden ausweichen. Das wird dann so kommen, wenn es denn diesen Klimawandel so gibt. Eigentlich zeigen die Zeichen ja jetzt schon, dass der Kabeljau in der südlichen Nordsee nicht mehr zu treffen ist, sondern eigentlich eher in die nördliche Nordsee abgewandert ist.
Und was auch sicher zu berücksichtigen ist, ist, dass die bisherige Erwärmung bereits unumkehrbar ist. Da werden wir nie wieder zurückkommen. Es geht jetzt darum, eine weitere Erwärmung zu verhindern. Und auch da gibt es wieder bedrohliche Zahlen. Wenn wir so weitermachen bei 2 Grad Erwärmung, und das ist absehbar, dann werden wir 99% aller Korallenriffe auf diesem Globus verlieren. Wenn es nur die ambitionierten 1,5 Grad Erwärmung sind, dann sind 70% der Korallenriffe zum Ende des Jahrhunderts weg.
Jetzt stehen die Meere zum allergrößten Teil nicht unter Schutz. Und die UN verhandelt gerade über ein internationales Meeresschutzabkommen, speziell für die Hochsee, für die Gebiete, die so weit von Küsten entfernt sind, dass sie zu keinem Land mehr wirklich gehören. Das sind 2/3 der Meere. Bis 2020 sollen 10% der Meere unter Schutz stehen. Das ist nächstes Jahr, davon sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Frau Bilz, reicht das aus, auch wenn wir es erreichen?
Nein, das reicht nicht aus, auch weil die meisten, also wie Sie schon angesprochen haben, ist eben viel von der Hochsee nicht geschützt. Die meisten Schutzgebiete liegen eben in Küstenbereichen beziehungsweise auch in den nationalen Hoheitsgebieten, was ja auch seine Gründe hat, weil da eben die Länder selber bestimmen können, wo sie Schutzgebiete anlegen. Wobei das Problem eben auch besteht, man kann sehr schnell ein Schutzgebiet ausweisen, aber es muss natürlich auch dementsprechend gemanagt werden. Also dass es wirklich seine Schutzfunktion erfüllt. In vielen Schutzgebieten, zum Beispiel auch in der EU, darf eben auch gefischt werden. Einen Managementplan für diese Schutzgebiete gibt es nicht. Und da sehe ich eben auch ein Problem, wenn man eben sagt, gut, es sind schon 7% der Meere als Meeresschutzgebiet ausgewiesen, aber man muss auch sehen, dass diese Schutzgebiete tatsächlich eine Schutzfunktion haben und gut gemanagt werden.
Herr Gut, das kommt vielleicht noch hinzu. Natürlich, Kritiker können da gleich wieder sagen, das ist an Land nicht anders und das ist auch richtig so. Aber dass diese Schutzgebiete in den Meeren, die 7%, die wir jetzt schon haben, auch nicht an den Stellen sind, wo das Meer, die Meeresökosysteme am schützenswertesten sind. Sie werden eben dahin gelegt, wo es am wenigsten Interessenskonflikte gibt.
Was müsste denn in einem Abkommen geregelt sein, dass diese Schutzgebiete auch wirklich sinnvoll und nachhaltig sind?
Das kommt tatsächlich auf das Schutzgebiet selbst drauf an. Was ist das schützenswerte Gut? Weil wenn es zum Beispiel Korallenriffe sind, dann muss natürlich geschaut werden, was für Maßnahmen müssen ergriffen werden, was darf dort nicht passieren, damit dieses Ökosystem geschützt bleibt. Das ist tatsächlich von Schutzgebiet zu Schutzgebiet verschieden. Und man muss eben auch schauen, wenn man wandernde Arten schützen will, dass eben auch die Meeresschutzgebiete so gut vernetzt sind, dass diese wandernden Arten die Chance haben zu wandern, zum Beispiel von ihren Laichgebieten zu ihren Aufzuchtsgebieten oder ähnliches.
Also nicht sofort herausgefischt werden, wenn sie ihr Schutzgebiet verlassen, weil es im Meer nun mal keine Zäune gibt.
Beispielsweise.
Herr Ubel, aus Sicht der Fischerei, wäre das ein gangbarer Weg?
Der gangbare Weg ist immer, dass man sich genau anguckt in den Gebieten, was ist schützenswert und was nicht und dann dort differenzierte Maßnahmen zu ergreifen. Wenn ich zum Beispiel einen Riff habe, dann darf ich da nicht mit einem Schleppnetz rüberfahren. Das ist ganz klar und da sind wir uns alle einer Meinung, glaube ich, hier in der Runde. Aber in Deutschland wird es gerade so gemacht, dass wir Schutzgebiete ausgewiesen haben. Dort kann man sich dann die schützenswerten Habitate angucken. Das sind dann eben Riffe, wo ich nicht fischen darf. Und dann wird aber um diese Riffe eine Zone, also das Riff ist vielleicht 3 Quadratkilometer groß und die Zone, das Schutzgebiet, was dann darum nicht mehr befischt werden darf, wird auf 300 Quadratkilometer gesetzt. Und das ist nicht der richtige Weg. Das machen andere Länder besser. Und dann kriegt man das auch hin, dass die Fischerei dort richtig mitmacht. In Dänemark macht man das zum Beispiel. Da zieht man eine Zone um die schützenswerten Habitate von einem Kilometer. Bis daran dürfen sie nicht fischen. Und dann hat das eine ganz andere Akzeptanz in der Fischerei. Ich glaube, und das ist der richtige Weg.
Ist das dann auch wirkungsvoll, Herr Gut?
Das hängt sicherlich von Fall zu Fall ab, davon, welche Art jetzt dort besonders schützenswert ist und was für eine Ausbreitung sie hat. Ich halte das Argument, dass man da die beteiligten Bevölkerungsgruppen auch mitnehmen muss, halte ich für völlig richtig. Allerdings ist und bleibt es nun mal so, dass wenn man sich die Schutzgebiete in der Nordsee ansieht, da liegen diese Schutzgebiete genau da, wo es keine Interessenskonflikte gibt. Und die liegen nicht da, wo jetzt besonders lukrative Gebiete für die Fischerei sind oder wo Windparks erstellt werden. Alle diese Dinge haben Vorrang.
Herr Gut, gibt es denn die Chance, dass die Ozeane sich wenigstens teilweise an die veränderten Bedingungen anpassen und sich vielleicht auch selbst heilen?
Ich glaube, in bestimmten Bereichen haben wir diese Kapazität zur Selbstheilung schon weitgehend ausgeschöpft. Vielleicht gibt es anderswo noch marine Ökosysteme und Gebiete, wo da noch ein bisschen etwas drin ist. Aber die Perspektive für mich ist eigentlich nicht die, dass wir jetzt mal ausprobieren, wie weit wir denn noch hier und da so gehen können, sondern der Mensch muss einfach aktiv werden, die Meere zu schützen und das in einem ganzheitlichen Ansatz. Es geht um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, da steht die Bekämpfung des Hungers ganz vorne auf Platz 2, glaube ich. Da geht es um die Gesundheit, es geht um den Klimaschutz, es geht um das Leben an Land und in den Meeren. Das sind alles die Dinge, wo der Mensch in seiner belebten Umgebung im Mittelpunkt steht. Und diese Ziele müssen ganzheitlich angegangen werden, darauf warten, dass die Meere sich von selbst erholen. Wie sollen sie sich denn von selbst erholen, wenn immer mehr Plastik in die Meere geschmissen wird? Wie sollen die Meere sich denn von selbst erholen, wenn der Klimawandel immer weitergeht? Also hier ist wirklich der Mensch gefragt.
Also wir müssen schnell handeln. Wie viel Zeit haben wir noch?
Gar keine Zeit. Es ist nur die Frage, mit welchen Maßnahmen, wo man die Bevölkerung auch mitnimmt, was demokratisch legitimiert sein muss. Da ist nur noch die Frage, womit können wir sofort anfangen und wo brauchen wir für einen Wandel unserer ganzen Gesellschaft doch eben leider noch etwas Zeit. Bei bestimmten Dingen kann man gleich anfangen.
Wir sind am Ende dieses SWR2-Forums. Wenn wir alles zusammenfassen, jetzt eine Abschlussfrage an Sie drei. Wie krank ist der Patient Ozean aktuell wirklich, auch aus wirtschaftlicher Sicht? Und können wir ihn noch retten? Herr Ubel.
Also aus wirtschaftlicher Sicht haben wir auf jeden Fall noch Entwicklungsmöglichkeiten nach oben. Wie gesagt, 33% der Fischbestände sind immer noch überfischt. Aber ich denke, ein Management auf Basis guter Wissenschaft ist hilfreich. Das haben wir hier in der EU gut umgesetzt und wildgefangener Fisch ist die umweltverträglichste Quelle tierischen Eiweißes. Und ich denke, die Fischerei hat auch bei den ganzen Problemen, die wir hier heute besprochen haben, langfristig eine Perspektive, auch trotz des Klimawandels.
Frau Bilz.
Ja, also krank ist ja auf jeden Fall schwer krank. Es ist eben wichtig, jetzt sofort Maßnahmen zu ergreifen, jeder auf der Ebene, wie er es kann. Also ein Schüler beispielsweise wird nicht das Problem des Klimawandels sofort lösen können. Er kann aber auf Ebene zum Beispiel in seiner Schule was verändern, dass da eben der CO2-Ausstoß geringer wird oder dass mehr Leute dort Fahrrad fahren. Und andere Leute, die eben irgendwie in der EU-Politik sitzen oder so, die können eben an anderen Rädern drehen und da auch was machen und das auch forcieren, dass es schnell und dass es jetzt passiert.
Herr Gut?
Die Meere sind weitgehend vom Menschen beeinflusst, im größten Teil auch schon stark beeinflusst. Teilweise sind sie eben auch krank, um bei diesem Bild zu bleiben. Wenn wir schnell handeln, dann glaube ich, sind viele Dinge noch zu retten. Einzelne ausgestorbene Arten nicht mehr, die sind verloren für immer. Aber was dazugehört, ist eben ein Handeln der Menschen. Und das kann auch eben bedeuten, dass wir unsere Lebensgewohnheiten in der Zukunft ändern müssen im Sinne einer Transformation der Gesellschaften hin zu nachhaltigem, mehr nachhaltigem Handeln und Wirtschaften.
Die Lage ist ernst, sehr ernst sogar, aber nicht völlig aussichtslos, wenn wir jetzt schnell handeln. Vermüllt und leergefischt, wie retten wir die Meere? Das war unser Thema heute im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Klaus Ubel vom Deutschen Fischereiverband, Dr. Franziska Bilz von der Meeresschutzorganisation Deep Wave und Professor Julian Gutt vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung am Alfred-Wegener-Institut. Am Mikrofon war Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören. Und machen Sie es gut.